Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Autor oder Autorin werden. Ich möchte ein Buch schreiben. Mein Name ist Dieter Auras und heute unterhalte ich mich mit der wunderbaren Katrin Lange. Katrin wurde 1969 in Goslar geboren, veröffentlicht seit 2005 Bücher unterschiedlicher Genres und ist auch Dozentin an Hochschulen. Sie hat uns ganz bestimmt viel Interessantes zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, die vielen Themen rund um das Schreiben und Veröffentlichen alle zu besprechen. Herzlich willkommen, Katrin.
Ja, danke dir, Dieter. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, selbstverständlich. Du bist eine ganz interessante Autorin, vor allem dein Background, beziehungsweise das, was du neben dem Schreiben auch noch sonst machst, macht dich sehr, sehr interessant für alle, die etwas über das Schreiben lernen wollen. Und das sind die Mehrzahl meiner Hörerinnen und Hörer, die noch am Anfang stehen und eben immer dankbar sind für Anregungen und Tipps. Du hast ja deinen ersten Roman bereits 2005 veröffentlicht, schreibst also inzwischen seit fast 20 Jahren sehr erfolgreich.
Ja,
Bef
unglaublich, oder?
ja, es, die
Ja.
Zeit vergeht. Ja, bei mir sind es
Wahnsinn, ja.
inzwischen auch schon 7 Jahre. Es ist
Ja,
Wahnsinn.
ja.
Man glaubt es manchmal kaum. Aber bevor wir jetzt auf dein Schaffen im Einzelnen eingehen, erzähl uns doch mal bitte deinen Werdegang, also wie du zur Autorin überhaupt geworden bist. Wie hat
Ja.
das angefangen?
Ich habe relativ früh gemerkt, dass ich Geschichten erzählen möchte. Also ich war schon so als Kind immer jemand, der ganz viel Fantasie hatte, Geschichten im Kopf hatte. Ich habe dann natürlich gespielt als Kind, wie jedes Kind das tut. Und irgendwann merkte ich, ich bin eigentlich zu alt, um Playmobil-Männchen auf dem Teppich rumzuschieben. So, und das war so der Moment, wo ich dann gedacht habe, aber was mache ich mit den ganzen Geschichten, die ich in meinem Kopf habe? Und da habe ich schon angefangen zu schreiben. Das war so, ja, mit 13 ungefähr. Und habe dann, da war ich so ungefähr 15, gewusst, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte Geschichten erzählen. Habe dann erst Abitur gemacht, eine Ausbildung angefangen in einem Verlag, in einem wissenschaftlichen Verlag. Thema Wissenschaft hat mich da auch schon begleitet. Aber schon mit dem Hintergedanken, ich wollte in diese Branche. Ich wollte wissen, wie macht man Bücher, was muss man machen, um Autorin zu werden. Und das hat dann aber viele, viele Jahre gedauert. Ich habe mir vorgenommen, bevor ich 30 werde, habe ich meinen ersten Roman veröffentlicht. Das habe ich dann nicht so ganz geschafft. Ja,
Oh, fast, fast.
naja, ein bisschen älter war ich dann schon. Aber egal, also was dahinter steckt ist, auch ich musste da einen sehr langen Atem haben, habe viele Absagen kassiert, habe zwischendurch natürlich auch nicht geschrieben, habe zwei Kinder gekriegt in der Zeit. Ja, aber letztendlich war das so immer mein Ziel und das habe ich im Grunde sehr straight verfolgt.
Du hast was ganz Wichtiges angesprochen, Durchhaltevermögen. Ich glaube,
Genau.
das unterschätzen viele, wie
Ja.
lange es braucht. Jeder träumt davon, mit dem ersten Roman, mit der ersten Geschichte einen Bestseller zu schreiben. Das ist der Traum,
Ja,
denke ich
das
mal.
ist wahr. Ja,
Aber
stimmt.
dem ist halt in der Realität leider nicht so. Man braucht einen langen Atem.
Ich glaube auch, dass es ganz gut ist, wenn man nicht gleich mit dem ersten Buch so ein Mega-Bestseller landet, weil ja, was kommt denn dann danach? Und man hat ja immer irgendwie Entwicklungspotenzial und Geschichten zu erzählen ist ja auch was, was man lernen und was man viele Jahre lang auch tun muss, um so einen eigenen Sound zu entwickeln und so. Und von daher bin ich da ganz fein mit, dass nicht gleich mein erstes Buch ein Bestseller war.
Nee, um Gottes Willen. Langsam starten und aus Fehlern lernen. Das ist sicherlich
Ja.
das Allerallerbeste. Als du das eben erzählt hast mit den Playmobil-Modellen auf dem Boden spielen, du hast ja da Geschichten dargestellt und gespielt.
Genau.
Das heißt, schreibst du auch so? Schreibst du so, dass in deinem Kopf ein Kinofilm abläuft und du den einfach nur niederschreibst?
Ja, teilweise. Also was in meinem Kopf ganz viel vorgeht, sind so innerliche Dinge von Figuren, so Gefühle und Gedanken so. Und was so Bilder angeht, also weiß ich nicht, Figur geht von A nach B oder so, da bin ich gar nicht so ganz, wie soll ich sagen, ganz talentiert oder so. Da habe ich dann sogar manchmal die alten Playmobil-Männchen rausgeholt, wenn es um irgendwelche Szenen ging, wo ich mir dann vorstellen musste, wer steht jetzt wie oder wo, ne? Solche Dinge brauche ich dann schon, muss ich dann schon visualisieren auch.
Aber ist ein ganz toller Tipp, das Visualisieren, sich das dann entweder vorstellen oder mit Playmobil-Menschen. Ich glaube jetzt nicht, dass viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sich Playmobil-Menschen anschaffen, aber es ist ein Ansatz. Es ist ein Ansatz.
Genau, ja.
Wusstest du denn von Anfang an direkt, was du schreiben willst? Wir gehen ja gleich noch mal auf die verschiedensten Genres ein, in denen du schreibst, aber womit hast du angefangen? Was hast du zuerst geschrieben?
Also ich wusste ziemlich genau, was ich machen will, habe aber dann ganz was anderes gemacht. Ganz lustig. Ich wollte tatsächlich ursprünglich Fantasy schreiben. Das war so in der Zeit, so Ende der 90er. Ich war ein großer Tolkien-Fan und habe mich viel so mit High Fantasy, mit solchen Sachen beschäftigt. Und das war auch das, was ich machen wollte. Also ich habe angefangen, eine Welt zu entwickeln. Ich habe einen ganzen Leitsordner stehen mit einer eigenen Elfensprache. Solche Mätzchen habe ich dann
Wahnsinn.
gemacht. So, ja, genau. Und das war aber eine Zeit, Harry Potter war da zwar auch schon da, aber noch nicht so erfolgreich und auch die Herr der Ringe-Filme gab es noch nicht. Das heißt, das Fantasy-Genre war so ein Genre, wo man sagte, ja, kannst du versuchen, aber ist vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll. Und ich hatte in der Zeit Kontakt mit einer Literaturagentur und die las ich meine Fantasy-Sachen durch. Und fand, dass da sehr viel historisches, mittelalterhistorisches drin ist, wie bei vieler High Fantasy, ja.
Ja.
Und die machte mir den Vorschlag, versuch doch mal, ob du nicht einen historischen Roman schreiben magst. Das war so Anfang der Jahrtausendwende, war das sehr, sehr gesucht von den Verlagen. Und ich hatte so als erstes tatsächlich den Reflex, ich und historischer Roman, um Gottes Willen. Ich hatte in Geschichte eine 5. So, das war meine Reaktion. Und habe dann mit ihr abgemacht, dass ich mir mal, wir fuhren in Urlaub irgendwie in den Herbstferien, wir waren so 10 Tage, wirklich gesagt, ich gebe mir mal die 10 Tage und suche so ein bisschen, ob ich ein Thema finde, was mich
Ja.
interessiert. Und war tatsächlich schon, die 10 Tage waren rum und ich war kurz davor, also es war Sonntagabend und ich war kurz davor, sie anzurufen und zu sagen, nee, historischer Roman und ich, das wird nix.
Ja.
Und habe dann aber noch mal bei mir zu Hause so ein bisschen in den Bücherregalen rumgesucht und es gibt, ich weiß, das kennt man heute, glaube ich, gar nicht mehr. Das gab es damals immer zur Konfirmation, die Chronik der Deutschen. Ich
Oh
weiß,
ja.
kennst
Oh
du mit
ja,
Sicherheit auch noch, ne?
die hatte ich auch mal irgendwo stehen.
Genau. Und da habe ich einfach gedacht, so, jetzt nimmst du mal 500 bis 1500, das, was man so als Mittelalter bezeichnet allgemein, und blätterst das nochmal durch. Und dann weiß ich noch, ich stieß im Jahr 980 auf einen ganz kurzen Eintrag, das waren ja immer wie so Zeitungseinträge
Ja.
gestaltet, ne? 980 nach Christus, Gerbert von Aurillac erfindet die mechanische Uhr. Und so viel wusste ich über Geschichte, dass das nicht stimmen kann, dass die mechanische Uhr ist ja irgendwann 13. bis 14. Jahrhundert erfunden worden. Und das hat mich getriggert, wie man heute sagt. Und da
Ja.
habe ich dann angefangen nachzurecherchieren und fand diese Figur, dieses Gerbert von Aurillac, so interessant, dass ich am nächsten Morgen meine Agentin angerufen habe und gesagt habe, wenn ich was Historisches mache, dann über den. Die kannte den nicht, ich kannte den ja vorher auch nicht.
Ja.
Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und relativ schnell festgestellt, dass der Mann Mathematiker war und dass das so ein bisschen mündete in meiner zweiten Passion der Astronomiegeschichte. Da interessiere ich mich ja schon seit Jugendzeiten für. Und so ging das Hand
Ja.
in Hand und dann war der erste Roman halt ein historischer Roman, den ich geschrieben. Und dann 2005 bei Rowohlt und Kind, also Kindler erst im Hardcover und dann bei Rowohlt im Taschenbuch veröffentlicht habe.
Ja, ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich, weil es ist so ein bisschen Duplizität der Ereignisse. Ich wollte auch unbedingt, ich wollte selbst unbedingt einen historischen Roman schreiben und habe dann recherchiert, allerdings nur 100 Jahre in der Vergangenheit, also neuere Geschichte, und habe recherchiert und bin auf einmal auf ein Thema gestoßen, wo ich sage, ups, das habe ich ja gar nicht gewusst. Und daraus ist die Idee für den Roman entstanden, der nachher bei Heine veröffentlicht wurde. Aber dieses, man lernt selbst wahnsinnig viel dazu. Das hat mich bei dem historischen Roman fasziniert, was man alles gelernt hat.
Nicht nur, ja, beim historischen Roman ist das natürlich besonders stark ausgeprägt, aber grundsätzlich ja. Also, und bei dir war es ja offenbar genauso wie bei mir. Man hat irgendwie plötzlich gesagt, hä, da habe ich noch nie was von gehört, interessiert mich, ich habe da eine Frage. Und das ist ja auch das, was Milan Kundera sagt. Der Autor schreibt nicht, weil er etwas weiß, sondern der Autor schreibt, weil er eine Frage hat. Das ist so ein bisschen so die Maxime, die bei mir über dem Schreibtisch hängt, metaphorisch gesehen.
Das ist ein guter Spruch, den muss ich
Ja.
mir unbedingt merken, denn da ist sicherlich viel Wahres dran. Beim Krimi
Ja.
ist es ja oft die Frage, wer könnte es denn gewesen sein? Weil ich weiß manchmal wirklich vorher noch nicht, wer es war. So schreibe ich oft, dass
Ach,
ich
spannend.
mittendrin auch sage, nee, das ist zu offensichtlich. Also mal gucken, wer es sonst gewesen sein könnte. Und
Ja.
das macht das Ganze aber auch, glaube ich, für Leserinnen und Leser ein bisschen spannender, weil wenn ich viel zu viel vorher weiß, habe ich oft den Eindruck, dann kann ich nicht verhindern, dass das im Schreiben durchkommt.
Das kann durchaus sein, ja, tatsächlich.
Ja.
Krimis sind für mich, also bei meinen eigenen Krimis jetzt auch immer so ein bisschen so ein Genre mit, wo ich mich so mit so gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen kann, ne? Also bei der Faris-Iskander-Reihe, es geht so um das Leben von Muslimen in Deutschland,
Ja.
in der heutigen Zeit oder so Themen wie religiösen Fanatismus oder so. Das sind dann schon Sachen, die mich auch irgendwie bewegen und die ich dann irgendwie versuche, in eine spannende Krimi-Handlung zu verpacken. Aber auch da wieder letztendlich was, wo ich eine Frage habe und wo ich mich dann irgendwie reinschreibe in Themen.
Aber wir sind uns einig, dass du heute in Geschichte keine 5 mehr bekämst, oder?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe schon oft überlegt, woran liegt das, dass ich mich später ja auch sehr begeistert für Geschichte interessiert, bis heute ja. Also ich finde das ja super spannend. Und warum ich in der Schule da irgendwie so eine richtige Aversion dagegen hatte. Jetzt will ich irgendwie kein Lehrer-Bashing betreiben oder so. Ich glaube, es liegt nicht an einer einzelnen Person,
Nee.
sondern eher daran, dass die Schule doch sehr viel Politikgeschichte gemacht hat. Also wer hat welcher König, welche Schlacht, welche
Ja.
whatever. Und Geschichte ist aber so viel mehr. Es ist Kunstgeschichte, es ist Religionsgeschichte,
Ja.
es ist Wissenschaftsgeschichte, die mich ja besonders interessiert. Und das kam natürlich im Geschichtsunterricht alles zu kurz.
Ja.
Es ist so meine Theorie, dass das der Grund ist, warum ich das erst spät für mich entdeckt habe.
Doch, das kann gut sein. Also ich glaube schon, dass du da recht hast. Also für mich war Geschichte auch immer ein Graus, weil es um das Auswendiglernen von Zahlen ging,
Genau, ja, genau.
Jahreszahlen. Und ich kann mir Zahlen wahnsinnig schlecht merken. Ich bin froh, dass
Richtig.
es heute Handys gibt mit Speichern, weil ich kenne vielleicht zwei Telefonnummern auswendig. Und das war es
Ja,
dann auch.
braucht man ja heute auch nicht mehr, ne?
Ja,
Aber mir geht's,
es sei
ja.
denn, es funktioniert mal nicht mehr.
Das ist wahr, dann stehen
Ja.
wir da. Aber mir geht's ähnlich. Ich kann nicht gut mit Zahlen
Ja.
umgehen. Ich interessiere mich zwar sehr für Mathematik und
Ja.
Physik, aber auch eher da so für so gesellschaftliche oder
Ja.
wissenschaftliche Themen.
Ja.
Aber wenn ich rechnen muss, um Gottes Willen, wenn ich für einen Veranstalter eine Lesungsrechnung schreiben muss und da sind zwei Zahlen, dann muss ich immer noch mal dreimal kontrollieren, weil ich schaffe das sogar bei zwei Zahlen zusammenzurechnen, irgendeinen Fehler reinzumachen. Also
Noch.
Zahlen und ich. Deswegen bin ich ein Mensch des Wortes geworden, sage ich
Sehr
immer.
gut. Man
Ja.
hat seine Stärken und hat seine Schwächen und am besten ist es, wenn man beides kennt. Das
Richtig.
ist, du hast ja jetzt ganz unterschiedliche Genres probiert. Ich habe mal deine Bibliografie durchgelesen. Das sind ja weit über 30 veröffentlichte Romane. Wir kommen nachher nochmal auf deine Pseudonyme.
Okay.
Welche Genres hast du alle ausprobiert?
Also ich habe ja gerade schon erzählt, ich habe mit dem historischen Roman angefangen, habe nach dem ersten über den Gerbert von Aurillac, was Jägerin der Zeit heißt, was bis heute noch lieferbar ist, da bin ich ein bisschen stolz drauf, noch ein zweites mit Astronomiegeschichte geschrieben, das achte Astrolabium, auch das ist bei Rowohlt nach wie vor lieferbar. Und habe aber in dem schon gemerkt, dass ich mich so ein bisschen interessierte auch für so Kriminalfälle. Also auf meinen Lesungen sage ich immer so ein bisschen lässig, da in dem Buch ist mir schon die erste Leiche vor die Füße gefallen, so. Und habe gemerkt, da habe ich irgendwie auch Spaß dran. Und ich wechselte dann aber, ging von Rowohlt weg zum Aufbauverlag, bin quasi einem Lektor hinterhergereist, den ich extrem schätze. Und bin dann bei Aufbau gelandet. Und da war es dann so, dass wir uns nicht mit der Astronomie, sondern mit der Medizingeschichte beschäftigt haben. Und das waren aber dann meine ersten Thriller. Das sind tatsächlich drei Romane, die da bei Aufbau damals erschienen sind. Seraphim, Cherubim und Madonna waren die Titel. Und das sind aber richtige Thriller. Da geht es zwar um ein medizinisches Thema. So Anatomiegeschichte spielt im 15. Jahrhundert. Aber da geht es eben tatsächlich richtig um Mord und Totschlag, wie sich das für so einen vernünftigen Thriller gehört.
Sich das
Genau.
gehört, ja.
So war ich im Prinzip, bin ich da vom historischen Roman zum Thriller so ein bisschen so Step für Step gekommen, ne? Dann historische Thriller eben mit diesen Aufbauromanen und dann irgendwann aber die Idee, ich nenne das immer richtigen Thriller, wobei ich richtig verstanden wissen will, als der spielt in der Jetztzeit,
Ja.
so, ne? Im Gegensatz zum historischen Thriller. Und dann habe ich die Faris Iskander Romane geschrieben. Also so bin ich also vom historischen Roman über den historischen Thriller zum richtigen Thriller gekommen. Und parallel dazu kriegte ich von meinem damaligen Agenten, ich habe dann gewechselt, kriegte ich eine Anfrage von der Fischer Schatzinsel. Die wollten historische Kinderbücher. Also dann habe ich historisches Kinderbuch gemacht. Und auch da bin ich dann aber vom historischen weg zum Thriller. Und habe dann in dieser Mädchen-Thriller-Reihe von Arena Thriller für also ab 12-Jährige geschrieben, was
Aha.
anspruchsvoll war, weil ich dachte, Thriller und 12-Jährige, das ging für mich erst nicht wirklich zusammen. Das war dann aber wirklich ein ganz spannendes Projekt. Das war auch eine ganz spannende Reihe, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. So und so bin ich dann quasi über den Thriller im Jugendbuch bei dem Verlag dann aber endlich bei meiner Fantasy gelandet, weil dann konnte ich im Arena Verlag habe ich dann erst eine Mystery-Trilogie geschrieben. Da geht es ein bisschen um so eine Geistergeschichte. Das hat auch so einen Romance-Fantasy-Aspekt und auch das ging so ein bisschen ineinander über. Und habe dann aber mit den Fabelmacht-Chroniken, ganz altes Thema, was ich schon seit vielen Jahren im Kopf hatte, in Paris spielenden Urban-Fantasy-Roman, wo es um das Schreiben als magische Fähigkeit geht. So, das war was ich schon ganz lange hatte. Und dann war ich endlich bei der Fantasy angelangt,
Ja.
nach vielen, vielen Jahren. So, ja.
Also, was jetzt erstaunlich ist, du hast ein Faible für Fantasy, wie ich übrigens auch. Also, das ist nicht nur auf früher, nicht nur so eine kleine Mädchensache. Wer Tolkien gelesen hat, der war eigentlich gefangen in der Fantasy schon. Und ich habe da auch immer ein Faible für gehabt, aber du hast auch ein Faible für Wissenschaft. Jetzt fehlt eigentlich noch der Science-Fiction-Roman, oder?
Im Prinzip, ja, ein bisschen ist das, was ich ja aktuell mit der Susanne Thiele mache, der Probe 12 und der neue Roman, der Ende Juli erscheint. Also im Prinzip bin ich jetzt mit den Sachen, die ich mit Susanne Thiele schreibe, ja schon in diesem Near-Future-Bereich gelandet. Probe 12 spielt leicht in der Zukunft und Toxin, das, was jetzt bald Ende Juli erscheint, ja auch. Wobei das aber auch nicht wirklich, ja, letztendlich ist es Science-Fiction, aber nicht Science-Fiction. Fiction im Sinne
Genau.
von, es ist so Far Future oder Raumschiff oder sonst
Ja, ja,
irgendwas,
ja.
sondern eben Wissenschaftsfiction, ne? So dass, also das geht da so ein bisschen ineinander über. Aber beide Romane spielen von jetzt an gesehen in einer ganz nahen Zukunft. Also letztendlich ist es Science Fiction.
Ja.
Ist sogar tatsächlich auch von einem Science Fiction Redakteur besprochen worden und der hat das ganz klar zu Science Fiction einsortiert.
Interessant. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil diese Romane, die so in der nahen Zukunft spielen, oft. Aber ich war auch erstaunt, als ich gemerkt habe, wie viele Subgenres der Science Fiction es gibt.
Total.
Das ist ja der helle Wahnsinn, von der Space Opera mit vielen
Ja.
Raumschlachten zu auch wieder Vermischungen mit Krimi-Science Fiction. Ich habe mal einige Romane gelesen, da ging es um einen Detektiv der Zukunft.
Ja.
Und wenn ich die Klassiker, die ich alle kenne und liebe, sehe, dann ist das immer wieder wissenschaftliche Science Fiction, Space Opera, neue Welten vermischt mit Fantasy, dann mit Mystery auch und
Ja,
ist.
die Grenzen sind super fließend, ja.
Ja,
Das
das.
gilt aber nicht nur für die Science Fiction, das gilt ja, haben wir ja vorhin beim Krimi und Thriller
Ja,
auch schon
ja.
gehabt im Prinzip. Und das ist ja auch genau das Spannende, ne?
Ja.
Aber naja, das
Aber
stimmt,
es
ja.
braucht Leute, die sich darauf einlassen. Also es gibt ja viele
Stimmt.
Leute, die haben dann eher ein Problem. Ja, ich möchte entweder einen Mystery-Roman lesen mit Geistern oder ich möchte einen Krimi lesen. Aber ein Krimi, der mit Geistern spielt, da haben dann manche schon ein Problem.
Das ist ganz lustig. Das passiert mir tatsächlich häufiger mal in meinen Seminaren, dass Leute kommen und sagen, naja, ich schreibe was ist Krimi und Fantasy, beides. Und dann habe ich ja die Krimi-Leser, die sich dafür interessieren und die Fantasy-Leser. Und dann habe ich eine große Leserschaft. Ich sage, es ist leider ein Trugschluss, weil jetzt werde ich mathematisch, wir haben nicht die Gesamtmenge, sondern wir haben tatsächlich dann nur die Leute, die Krimis und Fantasy lesen. Das heißt, wir haben nur die Schnittmenge an potenzieller Zielgruppe. Das ist immer eines der ersten Dinge, was ich Leuten versuche beizubringen. zu bringen, wenn sie so Genre-Crossovers
Ja.
machen. Ich finde die auch spannend, aber marketingtechnisch oder wenn man ein Manuskript verkaufen will, ist das eher kontraproduktiv.
Das stimmt.
Ja.
Ich habe ein Mystery-Krimi geschrieben und Absagen über Absagen
Ja.
kassiert, weil es hieß, wir wüssten nicht, wo die Buchhändler das einsortieren sollen. Ist das
Ja.
bei Krimi oder ist das bei Mystery? Und das
Genau.
ist das
Wenn ich,
Problem.
das ist tatsächlich so, ja. Und wenn ich dann meinen Studierenden in den Seminaren sage, ja, die Buchhändlerinnen wissen nicht, wo sie es einsortieren sollen, dann kriege ich immer zu hören, ja, das ist doch gut, dann können sie es doch in beide Regale stellen. Aber der Effekt ist nein, dass das Buch dann eben nicht gekauft wird. Ne? So funktioniert halt einfach die Branche. Es ist sehr,
Ja,
sehr schubladenlastig, leider. Ich hadere da auch total mit. Aber das muss man wissen, wenn man im althergebrachten Verlags, also im Verlagsbereich veröffentlichen will. Es gibt ja den Self-Publishing-Bereich auch noch. Aber wenn man sein Buch an einen Verlag verkaufen möchte, sollte man sich über solche Sachen im Klaren sein, ja.
das gehört eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen zur Ausbildung dazu. Ich meine, gut, ich möchte das schreiben, was ich schreiben will. So,
Ja.
fertig aus. Also wenn ich unbedingt eine Science-Fiction-Krimi-Love-Story schreiben möchte, ob das jetzt gewollt ist oder nicht, aber das ist mein Herzenswunsch, dann sollte ich den schreiben. Ich
Natürlich,
muss
klar.
mir aber darüber im Klaren sein, wie schwierig es sein kann, sowas dann an den Mann oder an die Frau
Genau.
zu bringen,
Ja,
die
genau.
Verlage. Und dann muss ich mich informieren über Self-Publishing. Hast
Genau.
du bisher noch nicht nötig gehabt?
Ich hab's, das klingt so negativ. Ich habe in einer Zeit angefangen zu veröffentlichen, als das Self-Publishing noch nicht so etabliert war wie heute.
Ja.
Also damals war das noch nicht so und da gab es für mich eigentlich auch gar keine Option. Ich kam ja dann auch aus diesem Verlagsbereich, ne, über meine Ausbildung und so. Das führte dazu, dass ich jetzt natürlich eine etablierte Verlagsautorin bin und ich überlege tatsächlich manchmal ein bestimmtes Buch, was ich seit langer Zeit im Kopf habe, ob ich das mal mache und das dann im Self-Publishing veröffentliche. Ich komme nicht zu im
Ja,
Moment, das ist das Problem. Also ich bin dann doch zu gut versorgt mit Projekten und Verträgen, dass ich das immer wieder vor mir herschiebe. Ja.
vielleicht kommt irgendwann die Zeit mal, wo du Zeit hast oder wo du sagst, jetzt möchte ich meinen Traum mal verwickeln, meinen Wunsch mir erfüllen.
Ja.
Aber es ist schon ein schwieriges Metier, das Self-Publishing.
Für mich ist es alleine deswegen schon schwierig, weil ich mich ungern selbst vermarkte. Und ich freue mich, wenn ich eine Marketingabteilung habe oder eine PR-Agentur, die sich hinstellt und meine Bücher vermarktet. Also
Ja.
das mache ich nicht gerne. Ich glaube, das kann ich auch nicht so gut. Bekannte von mir sagen anderes, aber ich bin der Meinung, nee, brauche ich nicht unbedingt. Und von daher bin ich da ganz fein mit, dass das ein Verlag für mich übernimmt.
Ja, es hat schon viele, viele Vorteile, auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke immer wieder zurück an ein Ereignis, werde ich nie vergessen. Ich hatte, da war ich noch im Dienst und habe meinen ersten Roman geschrieben und ich habe im Zug immer gesessen und habe getippt. Deshalb habe ich versucht, immer einen Tisch zu bekommen im ICE, habe dort geschrieben und mir gegenüber saß ein amerikanisches Pärchen. Und die haben das gemerkt, dass ich so viel getippt habe. Und dann waren sie irgendwann, Amerikaner sind ja da gnadenlos, ganz neugierig und haben gesagt, was schreiben Sie denn da so alles?
Ja.
Und da ich jetzt ganz gut Englisch spreche, kam ich mit denen ins Gespräch und dann habe ich gesagt, mein erstes Buch. Und da haben sie gesagt, ah, wunderbar, wir haben eine Verwandte, Entfernte, die schreibt auch Bücher in Amerika und das ist überhaupt kein Problem. Und dann machen sie Self-Publishing und dann verdienen sie jede Menge Geld.
Ja,
Werde ich
sehr.
nie vergessen, das war 2015.
Ja.
2015, da war Self-Publishing bei uns auch noch nicht so wie jetzt im Moment. Es war besser als zu deinen Anfängen.
Ja.
Aber das hat sich so toll angehört und das hat sich so einfach angehört. Und in
So
den
richtig.
USA war das teilweise wohl auch so, aber auch nicht überall. Aber
Glaube ich, ja, weiß ich nicht, ja. Ja, Erfolgsstories verkaufen sich natürlich besser, ist ja klar, ja.
Klingt immer toll, aber da
Genau.
habe ich das erste Mal von Self-Publishing so richtig gehört überhaupt. Aber naja, also man muss sehen, wo man unterkommt. Und also ich habe 2 Drittel Verlagsbücher und 1 Drittel Self-Publishing. So sieht es bei mir aus. Und bei mir ist es einfach so, dass ich mich zu sehr ärgere und zu ungeduldig bin, wenn ich ein Buch habe und das will nicht direkt jemand, dann
Ja.
gehe ich sehr schnell in die Richtung, dann mache ich es halt selbst.
Aber da bist du genau an dem Punkt, wo ich auch immer warnend den Finger hebe, gerade wenn ich mit jungen Menschen zu tun habe. Ich unterrichte ja auch viel so im Bereich Oberstufe oder junge Studierende. Und ich denke manchmal, dass es vielleicht gar nicht so schlecht war, früher durch so eine Mühle gedreht worden zu sein, einfach weil man sehr, sehr viel gelernt hat und sich sehr stark erstmal professionalisiert hat, bevor man an die Öffentlichkeit gegangen ist. Etwas deutlicher ausgesprochen, ich denke heute oft, dass manche Self-Publishing-Bücher durchaus noch nicht reif für die Veröffentlichung gewesen waren. Und da warne ich vor, weil man hat dann ein Debüt, was noch nicht optimal ist, sage ich mal. Und die Gefahr ist eben dadurch, dass es das Self-Publishing jetzt gibt, dass es so anerkannt ist, was ich auf der anderen Seite natürlich auch wieder gut finde. Aber und dadurch, dass es so einfach ist, Bücher online zu stellen, zu veröffentlichen jetzt mittlerweile, ist die Gefahr relativ groß mittlerweile, dass man
Das
es zu früh veröffentlicht, ja.
habe ich auch selbst schon erlebt. Ich war mal Juror bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb und der dritte Preis, die Preisträgerin hat mich angesprochen und hat gesagt, ich habe auch jetzt gerade mein erstes Buch veröffentlicht. Würdest du das mal dir angucken und mal reinschauen? Und ich habe mir das angeschaut. Sie hat das bei Amazon veröffentlicht und ich habe da das erste Mal den Kontakt gehabt zu Veröffentlichungen, wo ich mich gefragt habe, wie kann eine Firma, ein Self-Publishing-Verlag sowas veröffentlichen? Ich habe nur erstmal die Startseite gelesen und habe gesehen, es war schon im Klappentext, waren 8 oder 9 Rechtschreibfehler, aber gravierende und Grammatikfehler schon im Klappentext. Dann habe ich kurz reingelesen, dann habe ich sie angerufen, habe gesagt, hör zu, sei so lieb, nimm das bitte sofort runter. Ich helfe dir, ich lese es mal Korrektur, aber so mit den Fehlern, die da drin sind, und dann verlangst du da 12 € für, die Leute kaufen nie wieder irgendwas von dir, wenn du nochmal was anderes veröffentlichst. Das war viel, viel zu früh. Aber da hat eine Freundin ihr gesagt, oh, das ist aber eine tolle Geschichte, die hat mir aber gut gefallen. Und hat gedacht, ja, dann kann ich es ja veröffentlichen. Das
Ja,
war sehr, sehr früh und
das
sehr
ist im Prinzip
riskant.
die Geschichte, die hinter der Warnung steckt, ne? Die, von der ich
Ja,
gerade sprach.
auf
Und
jeden
man darf
Fall.
das auf keinen Fall vergessen. Amazon ist ja keine Plattform, die in irgendeiner Form eine Qualitätskontrolle macht, sondern das
Keine.
ist eine Plattform, auf der man seine Sachen hochstellt und fertig. Und was wir jetzt gerade sehen mit diesen KI-generierten Büchern, was jetzt ja gerade durch die Presse gegangen ist, und dann gleichzeitig auch noch Klickfarmen dahinter zu haben, die diese Sachen dann hochranken. Also da sind viele Dinge sehr im Argen aktuell gerade,
Ja.
wobei ich mir schon oft Gedanken mache, wo geht die Reise jetzt gerade hin, ne?
Ja, man muss das auf jeden Fall im Auge behalten. Ich meine, viele Verbände und Organisationen, die sich mit uns Schriftstellerinnen und Schriftstellern befassen, oder mit dem Schreiben, die haben ein Auge drauf, ob sie tatsächlich einwirken können. Da bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich kann es eigentlich nur hoffen, weil das ist eine gefährliche Entwicklung.
Amerikanischer Konzern, da hat ja nicht mal die EU irgendwie
Ja,
richtig Einfluss
ja.
drauf, von daher. Aber ich will jetzt auch kein Bashing hier betreiben oder so. Also Self-Publishing hat seine Berechtigung.
Auf jeden Fall.
Aber ich, wie gesagt, ich gebe immer gerne zu bedenken, lieber dreimal überlegen, ob das Buch nicht noch besser überarbeitet werden muss.
Ja,
So,
auf
ne?
jeden Fall. Es ist schon mehrfach jetzt angeklungen, also in deinen Unterrichten, bei deinen Schulungen. Jeder wird schon herausgehört haben. Ich habe es ja am Anfang auch gesagt, dass du als Dozentin unterwegs bist. Und in der Wikipedia steht über dich, dass du seit 2013 das Literaturlabor Wolfenbüttel leitest. Leitest du das immer noch? Und was kann man sich darunter überhaupt vorstellen?
Ja, ich glaube, ich muss mal dafür sorgen, dass dieser Wikipedia-Eintrag mal aktualisiert wird. Ich habe das gemacht von 2013 bis 2020 oder 21, müsste ich jetzt echt überlegen, weil es gibt es mittlerweile nicht mehr. Es ist eingestellt worden. Das war eine ganz tolle Möglichkeit für ganz junge Autorinnen und Autoren zwischen 16 und 21, konnte man sich da bewerben. Und dann wurden die Texte ausgewählt und es gab quasi ein Jahresstipendium, was von der Stiftung Niedersachsen vollfinanziert wurde, in Zusammenarbeit mit der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, wo ich ja mein Hauptstandbein habe als Dozentin für kreatives Schreiben. Und das war dann so, dass diese jungen Menschen, die da ausgewählt wurden, 12 Stück an der Zahl in jedem Jahrgang, dreimal insgesamt für 4 Tage nach Wolfenbüttel eingeladen wurden, und wir haben sehr intensive Textarbeit gemacht. Wir haben renommierte Autorinnen und Autoren eingeladen. Finn-Ole Heinrich, Nora Bossong, Jörg Albrecht, solche Leute waren da. Julia Schoch hatten wir da. Und dann beim dritten Treffen kam dann jeweils ein Lektor oder eine Lektorin oder eine Agentin dazu und hat ihnen quasi beigebracht, wie funktioniert der Literaturbetrieb. Mit ganz tollen Menschen habe ich da zusammengearbeitet. Martin Hielscher vom C.H. Beck Verlag oder Herr Arendt vom Waldstein Verlag, dessen Vorname mir jetzt gerade nicht einfällt. Also, weil das geht dann alles so in diese Richtung. C.H. Beck, Waldstein, Suhrkamp, so, ne? Das war eine ganz andere Sache als bei Seminaren, die ich jetzt bei der Bundesakademie mache, wo es ja dann eher so um Genreliteratur geht. Also das
Ja.
ist zweigeteilt bei mir.
Aber interessanterweise sagst du jetzt, das war an junge Menschen gerichtet.
Genau, das richtete sich ausdrücklich an ganz junge Autorinnen und Autoren.
Was ich auch noch gelesen habe, ist, dass du Vorträge an Universitäten hältst, unter anderem an, und das habe ich nicht verstanden, an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst.
In Hildesheim, ja,
Die
richtig.
Mischung Wissenschaft und Kunst, die hat mich
Ja.
verblüfft.
Ja, total.
Was hältst du dort für Vorträge? Über was?
Also, auch das muss ich mal aktualisieren, weil mittlerweile bin ich an der Uni, an der Philipps-Universität in Marburg als Honorardozentin. Aber das war tatsächlich, waren Sachen über Storytelling, habe ich da gemacht, mit den Designstudierenden. Also es ist eine Hochschule, da geht es um Design, alles Mögliche. Die machen Schmuckdesign, wir haben einen Fachbereich Buchrestauration, ganz spannend. Also da kommt der wissenschaftliche Aspekt her, bildende Kunst und. Also wirklich ganz, ganz spannende Sachen machen die und haben auch tolle Veranstaltungen hier in Hildesheim immer. Das ist ja hier bei mir um die Ecke. Und da ging es ums Storytelling und da habe ich dann Vorträge gehalten darüber, was ist denn Storytelling und wie kann man das umsetzen und ja.
Hast du denn auch heute noch solche Kurse wie Schreibanfänger, die auch älteren Semesters, die ihr erstes Buch schreiben wollen? So, machst du sowas auch noch?
Ja, ich bin, das hatte ich vorhin schon gesagt, hauptsächlich an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel aktiv, wo ich sehr, sehr regelmäßig Seminare gebe, die sich an ganz unterschiedlich an Anfänger richtet, an angehende Autorinnen und Autoren, aber auch an gestandene Leute, die es schon veröffentlicht haben. Da sind es oft Genre-Seminare, die ich da gebe, also viel Fantastik, Science Fiction,
Ja.
Fantasy. Und jetzt im nächsten Jahr dann auch tatsächlich Thriller-Seminare, sowas in dieser Art. Aber ich reise auch durch die Republik. Also ich werde gebucht von irgendwelchen Institutionen oder so, Kulturvereinen, und dann mache ich Schreibseminare speziell für Frauen, die jetzt gerade in die Rente gegangen sind
Ja.
oder Jugendliche oder Studierende oder was auch immer. Also ganz, ganz weites Feld. Da bin ich relativ offen für alle möglichen Schreibansätze, so nenne ich
Also
es mal.
ich finde das ganz interessant. Ich habe bisher nur an der VHS Kurse gegeben und dass diese Mischung, es sind überwiegend Frauen, das ist
Ja.
das Erste, erstaunlicherweise, aber es ist eine Mischung von jung bis alt. Also
Ja.
wirklich, meine älteste Teilnehmerin war kurz vor den 80, was ich ganz erstaunlich fand, dass jemand mit kurz vor 80 jetzt nochmal endlich dahingehend drangehen will, seine Geschichte oder Geschichten aufzuschreiben und auch zu veröffentlichen.
Ja, toll.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass das durch alle Altersgruppen geht.
Ja.
Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf deine aktuellen Romane eingehen. Und zwar, du hast jetzt, das ist einmal Probe 12 und das ist 2021 erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt dieses Jahr, Ende Juli, erscheint Toxin. Und das sind ja ist keine Fortsetzung, aber die basieren aufeinander. Und du hast die gleichen Protagonisten. Erzähl uns ein bisschen zu den beiden Romanen.
Ja, die Protagonisten sind die gleichen. Das ist einmal die Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg. die Wissenschaftsjournalistin Nina Falkenberg und eine, finde ich, ganz spannende Figur, ein Mann namens Tom Morell, der ist Foodblogger. Foodblogger und Foodhunter. Und das war so eine Sache, ich wollte so ein bisschen so eine Figur haben, die, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so einen Indiana Jones Aspekt hat, so ein jemand, der in der Weltgeschichte rumreist und spannende Sachen macht. Und ich hatte dann erst überlegt, einen Archäologen zu nehmen. Tatsächlich auch, das erschien mir alles zu billig und zu ähnlich und so. Und dann kam ich durch Zufall auf einen YouTube-Kanal von jemandem, der tatsächlich als Foodhunter sich bezeichnet. Das sind Menschen, die reisen in exotische Länder und suchen für die Sternelokale dieser Welt exotische neue Geschmacksrichtungen, exotische Lebensmittel, Zubereitungsarten von irgendwas, Soßen und ganz, ganz spannend muss man mal, wenn man bei YouTube Foodhunter eingibt, stößt man direkt auf den, der kann echt spannende Geschichten erzählen. Und das war dann so die Idee, dass ich gesagt habe, okay, das wird jetzt mein Tom Morell, der ist jetzt Foodhunter. Weil was ich brauchte war, der musste in der Backstory von Probe 12, also bevor der Roman beginnt, aus irgendeinem exotischen Land wiedergekommen sein und seine Tochter mit einem resistenten Keim angesteckt haben, weil darum geht es ja in Probe 12. Wir arbeiten uns da an der Thematik der Antibiotikaresistenzen ab und die Susanne Thiele, die ja da meine Co-Autorin ist, die Mikrobiologin ist und Wissenschaftsjournalistin, die kam mit diesem Thema auf mich zu und es geht unter anderem um so eine alternative Heilmethode, die auf der Basis von Bakteriophagen, das sind so spezielle Viren, die sich auf Bakterien stürzen und die dann auffressen. Bakteriophage heißt Bakterienfresser. So, das war so das Thema des ersten Buches. Und die beiden Protagonisten haben wir dann in dem neuen Buch in Toxin wieder verwendet. Und dann geht es auch wieder um ein medizinisches Thema. Wir sind bei den Recherchen zu Probe 12 relativ häufig auf so Themen gestoßen wie auftauender Permafrost und was gibt es da eigentlich alles für Erreger und was passiert denn, wenn da mal wieder was
Ja,
rauskrabbelt? So,
die
das war
große
so
Angst.
die große, ja, ein großes Problem, was viel zu wenig gesehen wird auch.
Ja.
Und auf der Basis haben wir uns dann einen zweiten Fall für die beiden Figuren überlegt. Und da geht es jetzt um einen Milzbranderreger. Kennt man ja Milzbrand. Das sind die Erreger, die 2001 im Zuge von 9/11 in Amerika und auch hier in Deutschland in diesen Briefen aufgetaucht
Ja.
sind. Milzbrand, ne? Anthrax. Und da wir aber auch hier ein medizinisches Thema wollten, also wir wollten nicht einen reinen Klimathriller schreiben, das hat natürlich jetzt ein Klimathema dadurch,
Ja.
dass es um den tauenden Permafrost geht und das ist uns auch sehr wichtig, da darauf hinzuweisen, aber es sollte ein medizinisches Thema haben und es geht um das sogenannte Dual-Use-Problem. Da kam auch Susanne wieder auf mich zu und hat mir das erklärt, dass Erreger wie Milzbrand natürlich als Kampfmittel oder als Mittel für Terroristen sich eignen, aber genauso gut auch der Medizin sehr, sehr wertvolle Dienste leisten können. Und bei Milzbrand ist das tatsächlich auch aktuelle Forschung. Auf der Basis des Milzbrandbakteriums wird gerade an einem hochinnovativen Krebsmittel geforscht, was extrem vielversprechend ist. Und darum geht es unter anderem in Toxin auch.
Interessanterweise habe ich gesehen, also das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Und das sind auch Themen, bin ich der Meinung, die es reizvoll machen, einen Krimi oder Thriller zu lesen, indem man über solche Themen auch was mehr erfährt und auf
Ja.
eine etwas unterhaltsamere Weise erfährt, als wenn ich mir jetzt ein Medizinjournal bestelle oder
Richtig.
da drin lese. Das ist oft zu trocken und zu detailliert. Und oft ist es ja auch so dann, ich nehme an, dass es in deinen Büchern auch ähnlich aussieht, dass jemand im ein Protagonist, eine Figur im Buch es erklärt bekommt, damit auch ein Laie es versteht.
Aus dem Grund existiert Tom Morell, weil der ist halt der Nichtwissenschaftler
Ja.
und der ist derjenige, der immer alles erklärt bekommt. Genau,
Ja.
ja. Das ist ja so
Und
ein klassischer Kniff, ja.
so kann man eigentlich dann auch über Themen etwas lernen, die einem nicht so nahe sind und über die ich jetzt nicht unbedingt eine wissenschaftliche Abhandlung lesen würde.
Genau.
Aber komischerweise, das ist mir aufgefallen, dass Probe 12, der erste Roman von 21, dass der als Medizinthriller
Ja.
tituliert ist im Untertitel, aber Toxin nicht.
Ja, stimmt, weil Toxin, glaube ich, auch so ein bisschen mehr in diese Klimarichtung spielt.
Ah,
Also
ja.
das ist halt das wichtige zweite Thema, was wir da erzählen.
Ja.
Und ja, das ist dann so ein bisschen, ist so ein bisschen so zwiegespalten, ist so ein negatives Wort. Also so ein bisschen, es erzählt halt zwei verschiedene Themen.
Ja, aber man darf gespannt sein. Es ist ja nicht mehr lange hin bis zum Erscheinungstermin. Du sagtest Ende Juli, genau,
28. glaube ich, ja.
28. Ah, ja, das sind ja nur noch ein paar
Ist
Tage.
nicht mehr
Also nicht mehr
lange hin.
lange, nicht mehr
Genau.
lange.
Ja.
Nee, also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Und das werde ich, weil mich sowas schon immer interessiert hat. Es gab ja früher schon mal so eine Reihe von Wissenschafts- oder Medizin-Thrillern. Da gab es einige amerikanische Autoren, die sich dem Thema genähert haben und haben da, obwohl da ging es ja oft dann auch um Medikamente, Medikamenten. Oder die Pharmaindustrie ist da angeprangert worden, oder aber es ging um Skandale im Bereich der Transplantationsmedizin. Aber das war mal ein großes Thema, ist aber in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Erzählerisch ist die Pharmaindustrie irgendwie ein dankbares Opfer für Antagonismen
Ja,
natürlich,
ja.
weil das Problem ist immer noch da. Und
Ja.
ja, aber das ist das, was Susanne und mich auch ausmacht. Wir wollen nicht die erste Idee einer solchen Geschichte erzählen, sondern bei uns geht es eben tatsächlich nicht um die, ja, das, was einem als erstes einfällt, die böse Pharmaindustrie bei
Ja,
einem
ja.
Krebsmedikament oder was auch immer. Und das ist genau das, was unsere Bücher, glaube ich, ausmacht und wo wir unseren USP haben.
Das ist ein guter Punkt. Also so ein USP, etwas, was also so bisher noch nicht beschrieben wurde, das macht ein Buch ja erst richtig spannend, dass man sagt, darüber habe ich noch überhaupt noch nie was gehört.
Genau. Das ist auch der Grund, also dieser USP, dass wir uns entschieden haben, in beiden Büchern nicht High Menace Thriller zu schreiben. Also nicht, es geht nicht um die ganze Welt, es muss nicht
Ja.
die ganze Welt gerettet werden,
Ja.
was bei einem Erreger, der aus dem Permafrost kommt, ja irgendwie auch wieder so eine erste Idee, so eine naheliegende Idee
Ja.
wäre, ne? Sondern wir gehen ganz bewusst auf dieses Low Menace Thriller-Thema, neues Subgenre noch einmal.
Ja.
Das heißt, also wir versuchen die Geschichte so zu erzählen, dass sie anhand einzelner Schicksale hohes Identifikationspotenzial für die Leser hat. Also was wir wollen ist, dass die Leser sich gut mit unseren Figuren identifizieren können und nicht diesen Effekt haben. Ich lege das Buch weg. Ja, ich habe das jetzt, war total spannend. Es ging um die ganze Welt und am Ende ist die Welt vielleicht gerettet oder auch nicht. Und dann lege ich das Buch weg und denke, okay, das berührt mich jetzt aber dann darüber hinaus auch nicht. Das ist genau das, was wir nicht wollen, sondern
Ja.
wir wollen, dass man unsere Bücher zur Seite legt und merkt, da stecken durchaus Themen drin, die mich als einzelnen Menschen sehr wohl betreffen.
Ja.
Das ist so unser Ansatz. Und deswegen gehen wir bewusst auf den Low Menace, also niedrige Bedrohung. Es geht nicht um die ganze Welt, sondern es geht um einzelne Personen und einzelne Schicksale.
Aber ein ganz interessanter Punkt und auch ein guter Ansatz, wie ich finde. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Buch. Es
Ja.
ist ja noch nicht da, aber wenn ich es dann habe, dann werde ich es auf jeden Fall auch lesen, weil das ist ein Genre, was mich sehr, sehr interessiert. Ich möchte noch mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Du hast ja auch, irgendwo habe ich gelesen, zwei Pseudonyme, aber ich habe nur eins gefunden, Katja Lund.
Genau, ja, das ist ein Pseudonym, unter dem schreibe ich auch mit einem zweiten, mit einem Co-Autor zusammen, mit einem Polizisten nämlich, heitere Urlaubskrimis, die auf
Ah.
der Nordseeinsel Pelvorm spielen. So, und da, die schreibe ich unter, das, ob es ist aber ein offenes Pseudonym,
Ja,
also
ja.
hinten in dem Buch steht auch drin, dass ich mich dahinter verberge.
Ja.
Genau, das ist mein Hauptpseudonym sozusagen.
Aber das ist eine mir oft gestellte Frage, soll ich mein Buch unter einem Pseudonym oder unter meinem Namen rausbringen? Aus welchem Grund hast du dich dafür entschieden, dass du diese Bücher unter dem Pseudonym Katja Lund geschrieben hast. Warum?
Ich bin mit meinen Thrillern sehr bekannt für brisante Themen und auch für durchaus nicht unblutige Plots, sagen wir es mal so.
Mhm.
Also da geht es schon gut zur Sache, ja. Da
Ja.
fliegt auch mal das halbe Olympiastadion in die Luft oder so. Also es gibt da viele Tote. Aber was mir eben auch hauptsächlich wichtig ist, ist diese soziale, gesellschaftliche, politische Komponente dieser
Ja.
Bücher. Und ich wollte ganz bewusst diese Inselkrimis davon abgrenzen, weil es eben da um Urlaub, um Unterhaltung, um humorvolle Schilderungen dieser Fälle geht. Also es ist eine ganz andere Art von Krimi. Und das wollte ich einfach über dieses Pseudonym deutlich machen. Das hat ein
Ja.
bisschen was mit Autorinnenmarke zu tun. Ja. Unter Katrin Lange weiß man, da kriegt man politische Thriller. Unter Katja Lund kriegt man angenehme, cozy Crime mit
Ja.
Humor und skurrilen Figuren.
Wer von euch beiden bringt den Humor rein?
Wir beide zusammen. Wir machen
Ja.
das ja zusammen. Ja. Markus, also Markus Stephan heißt der Polizist, mein Co-Autor, und der kann Geschichten erzählen. Der hat skurrile Dinge erlebt auf der Insel und da wandern Teile, wandern dann da rein
Ja.
und dann denken wir uns Sachen gemeinsam aus. Also das geht sehr Hand in Hand.
Das ist gut. Also ich stelle mir es schwierig vor mit einem Co-Autor. Du hast das ja jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Du hast ja auch Probe 12 und Toxin mit einer Co-Autorin, die dann Wissenschaft reinbringt, geschrieben. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, zu zweit zu schreiben.
Ich
Wie
habe
handhabt ihr das?
beide Male das Glück gehabt, dass ich Menschen gefunden habe, mit denen ich sehr ähnlich schwinge. So, also wir ticken gleich ungefähr. Und das passt ganz gut. Aber es ist natürlich ein ewiges Abstimmen, das ist ganz
Ja.
klar. Also jetzt weniger bei den Inselkrimis, da ist es so, Markus erzählt mir seine Geschichten, wir stricken da zusammen einen Kriminalfall drum, plotten das dann, ich schreibe und er ergänzt und korrigiert und liefert mir dann noch zusätzliches Material. Anders, ein bisschen anders ist es bei Susanne und mir, wo Susanne ja quasi mit dem ganzen Fachwissen kommt und selbst aber ja als Autorin auch
Ja,
unterwegs ist.
ja.
Markus schreibt sonst nicht, der ist eben Polizist, ne?
Ja.
Aber bei Susanne ist es anders. Das heißt, da müssen wir schon sehr viel stärker Dinge austarieren und diskutieren dann auch eine ganze Menge rum, aber am Ende einigen wir uns immer. Da haben wir beide den großen Vorteil, dass wir uns sehr schätzen und da ist inzwischen auch eine sehr tiefe Freundschaft draus geworden. Wir haben uns kurz bevor wir mit Probe 12 angefangen haben, überhaupt erst kennengelernt. Wir kannten uns
Aha.
vorher nicht und mittlerweile sind wir wirklich beste Freundinnen. Das hilft.
Ja, das glaube ich. Aber das war ja dann auch ein Wagnis, mit jemandem, den
Total.
man noch nicht so gut kennt,
Ah ja.
zusammen anzufangen, ein Buch zu schreiben. Aber es hat offensichtlich funktioniert.
Ja.
Ja, ich hatte vor kurzem ein Autorenduo hier im Interview. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Astrid Uhle und Eric Hansen, die gesagt haben, sie schreien sich so lange an, bis einer aufgibt. Und dann wird die Wendung so genommen. Und bisher hätte es sich gut bewährt. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich kenne die beiden gut, ich bin
Ja.
jetzt aber, die sind verheiratet, glaube ich, oder? Sind die
Ähm,
ein
die leben
Paar?
zusammen. Die sind
Leben
ein
zusammen.
Paar, leben zusammen.
Das könnte ich nicht.
Nee.
Da würde meine Ehe, glaube ich, drüber kaputt gehen, mit
Ja,
meinem Mann zusammen was zu schreiben. Also das finde ich sehr bewundernswert. Ja,
ja.
ich mag die, ich schätze die beiden sehr,
Ja, ich
ja.
kenne sie auch gut. Ich kenne sie
Ja.
jetzt schon seit ein paar Jahren und ich mag sie auch beide. Aber das ist eine ganz interessante Konstellation. Also, weil als sie mir erzählt haben, sie schreien sich so lange an, bis einer irgendwann aufgibt. Und dann ist das offensichtlich die beste Lösung für diesen Disput, wo sie sich uneins sind, wie es weitergeht.
Das wäre mir zu anstrengend.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Aber man sieht, die Autorinnen und Autoren sind so
Total.
unterschiedlich, wie sie nicht unterschiedlich sein könnten.
Genau so ist es.
Das ist echt interessant.
Ja.
Wenn heute jemand auf dich zukommt und zu dir sagt, ich möchte gern ein Buch schreiben, was ist das Erste, was du ihm sagst?
Finde ich eine gute Idee, weil ich bin jemand, der fürs Schreiben lebt, fürs Schreiben brennt. Und ich mache da auch erstmal überhaupt keinen Unterschied, ob da jemand kommt und sagt, ich möchte die Geschichte von meiner Oma aufschreiben für meine Kinder. Oder es kommt jemand und sagt, ich möchte aber den nächsten großen Spiegel-Bestseller mit, weiß ich nicht, 100.000 verkauften Exemplaren. Das eine steht für sich genauso wie für das andere. Aber ich bin der Meinung, dass Schreiben das eigene Leben so unfassbar bereichert, dass ich jedem dazu rate. Wenn jemand sagt, ich möchte schreiben, sage ich wunderbar, mach.
Ja. Was rätst du ihm, wie er sich dem nähern soll?
Naja, ich würde zuerst tatsächlich immer mir gut überlegen, wo will ich eigentlich hin? Also was will ich erreichen damit? Ne? Ich habe ja die beiden Bandbreiten jetzt gesagt. Und je nachdem, was man dann für sich entschieden hat, kann man dann gucken, was muss ich machen, um dieses Ziel zu erreichen? Das hat dann viel mit Professionalisierung zu tun, tatsächlich. Ne? Aber letztendlich geht es erstmal darum zu schreiben und auch so einen gewissen. Das klingt immer so ein bisschen trocken, aber so einen gewissen Handwerkskoffer des Schreibens sich anzueignen.
Ja.
Also ja, ich bin grundsätzlich jemand, der viel mit Inspiration und Resonanz arbeitet, aber
Ja.
gleichzeitig finde ich, es gibt auch einiges, was es handwerklich zu lernen gibt.
Ja.
Und das sollte man sich auch nicht zu fein sein dafür. Wir haben in Deutschland ja leider immer noch diesen blöden Schillerschen Geniegedanken. Ich bin
Ja.
ein Riesenfan von Schiller, aber das hat er nicht gut gemacht, dass er den Geniegedanken etabliert hat bei uns in der Literatur. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich mit gewissen Dingen handwerklicher Art einfach zu beschäftigen. Und ich verstehe auch oft nicht, warum ist es in der Literatur so schwierig, das zu akzeptieren. Jeder, der Bilder malen will oder der Bildhauer werden will oder der ein Musikinstrument lernen will, geht zu einem Lehrer und lässt sich das beibringen.
Ja, klar.
Aber in der Literatur heißt es, ich kann einen Stift halten, kann ich auch einen Roman schreiben.
Ja, das ist ein Glaube, aber es ist nie wirklich nur ein Glaube. Die
Und
Realität sieht anders aus.
deswegen plädiere ich immer dafür, sich tatsächlich, wenn man jetzt ernsthaft diesen Gedanken hegt, zu veröffentlichen, unabhängig davon, ob man jetzt zu einem Verlag gehen will, zu einem großen Publikumsverlag, zu einem kleinen Independent-Verlag oder ob man Self-Publishing machen will. Es hilft, sich über Dinge wie Dialogführung, Dramaturgie, Erzählperspektiven mal ein bisschen schlau zu machen und. Gibt ja
Ja.
noch mehr Themen, ja, aber es waren so die
Ganz
drei, die mir
viele,
jetzt gerade
ganz,
einfielen.
ganz viele, ja. Aber
Ja.
ich bin voll dabei. Also das, was du sagst, ist genau das, worauf es meines Erachtens ankommt. Und der Geniegedanke, der ist dem Ganzen eher abträglich, denke ich. Aber was ich auch wieder jetzt interessant finde, ich höre das immer öfter mal, dass jemand sagt, ja, hör mal, du bist selbst Autor, jetzt machst du Werbung für andere, für deine Konkurrenten. Wir Autorinnen und Autoren helfen uns ja untereinander, aber dieser Konkurrenzgedanke, der ist gar nicht so da. Und deshalb sollte man doch die Möglichkeit in Anspruch nehmen, wenn Autorinnen und Autoren aus dem Nähkästchen plaudern und Hilfen geben wollen, die dann auch anzunehmen. Du machst das ja selbst auch noch in anderer Form. Du hast mir erzählt, ein Newsletter.
Richtig, der
Was
ist
hat es
noch gar nicht
damit
so alt, genau, ja.
auf sich?
Ich habe vor ein paar Monaten kam ich auf die Idee, dass ich vielleicht endlich mal das, was ich ja seit langer Zeit auch sehr offensiv unterrichte, nämlich meine Plot-Methode.
Mhm.
Plotten für Chaoten
Aha.
steckt es also drin, worum es da geht. Da gebe ich relativ viele Seminare im Jahr drüber. Und jedes Mal werde ich gefragt, gibt es das als Buch? Und ich scheue mich so ein bisschen, das als Buch zu veröffentlichen, weil diese Methode sich mit jedem Seminar und mit jedem Buch, was ich selbst schreibe, weiterentwickelt. Und
Ja.
wenn ich dann ein Buch habe, dann ist es irgendwie Stand, weiß ich nicht, 2023 und 2025 ist vielleicht aber da schon wieder ganz viel Neues erschienen oder so. Und deswegen habe ich mich entschieden, das als Newsletter rauszugeben. Bei Substack kann man den abonnieren, Plotten für Chaoten. Und da erzähle ich, wie die Methode funktioniert. Da sind jetzt mittlerweile 10 oder 11 Ausgaben erschienen, kommen alle 2 Wochen. Und mache aber gleichzeitig auch so extra Newsletter. Jetzt gerade aktuell ist eine erschienen. Da beschäftige ich mich mit dem Thema Show Don't Tell. Da hatte ich jetzt in einem Seminar tatsächlich einen ganz interessanten Fall von auch einer jungen Autorin, die Fantasy schreiben will. Und die so sehr viel so Sachen schrieb, wie sie blinzelte, sie riss die Augen auf, sie schaute verwundert oder was auch immer. Und ich kam dann mit ihr ins Gespräch und habe ihr gesagt, das wäre auf einer Seite vielleicht ein bisschen viel. Und dann sagte sie, ja, aber sie hätte gelesen, dass es eben diesen Grundsatz Show Don't Tell gäbe und damit hätte sie versucht, das umzusetzen. Und zu der Thematik kam gleichzeitig, das ging so ein bisschen Hand in Hand zeitlich, ist ein Artikel von Mario Giordano in der Federwelt, in der aktuellen Federwelt-Ausgabe. Und der arbeitete sich, oder der sagte in einem Satz, Show Don't Tell sei irgendwie so ein Ding aus der Mottenkiste des filmischen Schreibens oder so. Und beides zusammen brachte mich so auf die Idee, jetzt mal eine Newsletter-Ausgabe zu dieser Thematik zu machen. Und mich damit mal so ein bisschen zu beschäftigen, ist es heute noch sinnvoll? Wann sollte man es verwenden? Sollte man es überhaupt verwenden? Also da habe ich sehr, sehr ausführlich drüber geschrieben. kann
Den
man.
werde ich mir auf jeden Fall zu Gemüte führen, diesen Newsletter. Wir werden in den Shownotes, du wirst mir nochmal schreiben, wo man dein Newsletter abonnieren kann. Und in den Shownotes zu dieser Folge werde ich natürlich auch deine Homepage, die Adresse veröffentlichen und dann auch gerne den Zugang zu diesem Newsletter, der bestimmt für den einen oder die andere ganz interessant oder sehr interessant sein dürfte. Und das ist ein Never-Ending-Thema, Show
Ja,
Don't Tell. Und es ist
richtig.
so schwierig, das richtig zu machen, ohne zu übertreiben. Und also das ist schon die hohe Kunst. Eigentlich ist es die hohe Kunst. Ja, Katrin, also es ist. Ach nee, eine Frage muss ich noch, die muss ich jetzt noch anbringen. Hast du überhaupt bei den vielen Dingen, die du machst, noch Zeit, selbst zu lesen?
Ja, das ist meine zweite Haupttätigkeit
Ja.
sozusagen. Ja. Ich finde mal, wer schreiben will und ernsthaft schreiben will, muss auch lesen, weil ich muss mich informieren. Mich interessiert es natürlich auch, was andere Autorinnen und Autoren machen. Ich lasse mich anregen. Ich lasse mich auch anregen von schlechten Büchern. So mache ich es nicht. Also auch, aber ich lese im Moment tatsächlich extrem viel Sachbücher. Und bin
Zu
da
welchen Themen?
viel natürlich zu meinen wissenschaftlichen Themen, mit
Wissenschaftlich.
denen ich jetzt gerade unterwegs bin. Ich hatte jetzt mehrere spannende Sachen, die sich beschäftigten mit der Physik im frühen 20. Jahrhundert, so Schrödinger und Einstein und so. Das fand ich ganz spannend. Da gibt es einen sehr guten Titel, Die Zeit der Unschärfe. Jetzt fällt mir leider der Autor nicht ein, aber das kann ich dir auch liefern, dass du es in die Shownotes tun kannst. Ganz spannend, da verbindet der Autor die Entwicklung der Physik im frühen 20. Jahrhundert mit der politischen Situation, also Aufkommen des Drittes Reich und so Zeitalter der Unschärfe und so. Ganz, ganz tolles Buch, das habe ich sehr gehofft.
Hochinteressant.
Ja,
Ich
genau.
kann mich erinnern, das hat mich auch für Biologie dann begeistert, eines der spannendsten Sachbücher, die ich je gelesen habe, tatsächlich spannend, das war geschrieben von dem als Science-Fiction-Autor bekannten Sir Isaac Asimov, der ja jetzt auch wieder ein bisschen, jetzt kommt demnächst bei, wo ist es, Apple TV, glaube ich, oder Netflix, kommt die neue Foundation-Folge-Serie wieder von ihm aufgenommen, wenn man überlegt, wann das geschrieben wurde, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und der hat ein Buch raus, er war von Hause aus nicht Science-Fiction-Autor, sondern Biologe. Und er hat ein Buch rausgebracht damals, das hieß Das Blut. Und er hat die Geschichte des Bluts, nicht Geschichte, aber wie man sich dem genähert hat früher, was man gedacht hat über Blut und wie man dann auf einmal Blutgruppen fand und die Verträglichkeit. Das fand ich so spannend geschrieben und geschildert, dass ich gar nicht weiß, war er zuerst Science-Fiction-Autor oder zuerst Biologe. Aber ein Sachbuch, ein reines Sachbuch, das aber als Lehrbuch herhalten kann für den Biologieunterricht. Wahnsinn.
Das ist ja heute im Sachbuch State of the Art
Ja,
sozusagen, ne? Susanne nennt das Edutainment, also
genau.
Sachbücher, also tatsächlich so zu schreiben für das allgemeine Publikum. Wir reden jetzt nicht von
ja,
Fachbüchern, das
ja.
ist ja noch mal was anderes, aber so zu schreiben, dass es hochgradig unterhaltend ist.
Genau.
Und da gibt es mittlerweile ja ganz, ganz großartige Sachen in
Ja.
allen verschiedenen Fachbereichen. Ich interessiere mich für Soziologie, solche Sachen. Toll, ja.
Nein, also da gibt es spannende Literatur auf vielen Ebenen und in vielen Bereichen. Und wie liest du? Wenn du viel liest, liest du Papier, E-Book oder Hörbücher?
Hauptsächlich Papier, ganz, ganz wenig E-Book, nur wirklich mal selten, wenn ich irgendwie im Zug unterwegs bin und das dann auf dem Handy. Aber das ist irgendwie nicht mein Medium. Papier, ich kaufe die Bücher, also bei mir
Ja.
stehen hier Stapel, wenn man es sehen könnte im Podcast, hier ringsrum stapeln sich die Bücher. Sachbuch, aber tatsächlich auch zunehmend gerne als Hörbuch, wenn es gut
Aha,
gelesene Hörbücher sind.
ja.
Dann gerne als Hörbuch. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit auch wissenschaftliche Podcasts für mich entdeckt.
Auch da gibt es ganz
Gibt
interessante
es
Sachen, ja.
großartige Sachen und da kann ich Stunden mit verbringen und mache mir dann gleich Notizen. Das ist der Vorteil beim Hörbuch. Man hat das auf
Ja.
den Ohren und kann gleich Gedanken
Ja.
aufschreiben. Ja.
Es ist schade, dass der Tag nicht 48 Stunden hat, sonst könnte man noch viel, viel mehr machen. Aber ich sehe, auch bei dir kommt keine Langeweile auf.
Definitiv nicht.
Das ist etwas, ich habe jetzt gerade in einem Interview, habe ich gesagt, ich kenne das Wort Langeweile als Wort, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Langeweile erlebt.
Okay.
Weil wenn ich nichts zu tun habe, dann lese ich. Und das ist eigentlich, oder höre, also
Sehr gut.
sich langweilen dürfte auch für dich eher ein Fremdwort sein.
Weil solange wie ich mein Notizbuch at hand habe,
Ah ja.
langweile ich mich auch nicht, weil ich kann das tatsächlich, ich habe eine gute Freundin, die ist immer ein bisschen zu spät, wenn wir uns treffen. Und das genieße ich immer sehr, weil ich sitze dann irgendwo im Café oder im Restaurant und warte eine Viertelstunde auf sie und dann schreibe ich mir Gesichter auf oder belausche Gespräche und schreibe die auf und sammle. So, ich bin ja da so ein Schwamm und habe immer
Super.
mein Notizbuch dabei und wenn ich was zu schreiben habe, langweile ich mich nicht, ja.
Genau das ist es.
Ja,
Das ist es.
genau.
Deshalb kann Schreiben so eine tolle Beschäftigung sein. Ich will es gar nicht als Zeitvertreib benennen, aber es ist etwas, wenn man sich dem Schreiben widmet, hat man eigentlich immer etwas, womit man sich sehr, sehr gut beschäftigen und unterhalten kann.
Und
Auf
was
jeden
einen
Fall.
immer auch weiterentwickelt. Schreiben ist auch immer über sich selbst was zu lernen.
Ja,
Ja.
über sich selbst und die Welt.
Ja, genau.
Ob es Geschichte oder Wissenschaft ist, das haben wir jetzt gehört. Da darf man noch gespannt sein. Ist dein nächstes Projekt schon in Arbeit?
Ich sitze im Moment an dem vierten Inselkrimi mit Markus
Ah.
zusammen. Der wird nächstes Jahr erscheinen. Und Susanne und ich sind am Planen für den nächsten Science-Thriller. Da wird auch was Neues kommen. Da sind wir aber noch in der Anfangsphase und sind da noch Eichhörnchen und sammeln gerade.
Wunderbar. Toll. Katrin, ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg weiterhin, dass es immer so bleibt, dass dir die Ideen nicht ausgehen, da habe ich eigentlich keine Angst. Und ich hoffe, dass wir uns mal in Persona auf der nächsten Kriminale sehen, weil da sind
Nächstes Jahr
wir
in Hannover.
in Hannover, ja,
Ja.
nächstes Jahr, ist fest eingeplant.
Das ist gut.
Und vielleicht haben wir da die Möglichkeit, dass wir uns da mal persönlich auch unterhalten. Es ist über den Computer, es ist zwar halbwegs so wie persönlich, aber doch nicht das Gleiche.
Das ist wahr,
Wenn
das
man
ist
dann sich
wahr.
gegenüberstehen kann mit einem Gin Tonic in der Hand, dann ist das
Ja,
schon um
ich
vieles
krieg dann
schöner.
was anderes. Ich mag keinen Gin
Ehrlich?
Tonic. Nee, du,
Nein.
man sagt immer, ich hätte noch nicht den richtigen gefunden. Das mag sein. Wir können
Nein.
das ja in Hannover ausprobieren.
Das werden wir tun.
Alles klar. Ich danke
Katrin.
dir, dass du mich eingeladen hast. Das war
Nein,
sehr
ich danke dir,
interessant.
dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer haben sehr vieles erfahren können, was ihnen vielleicht für die Zukunft weiterhilft. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute. Ihr Lieben, bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr wieder mal reinhört. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss.